noch Pilgrim bin. Jesus Christus herrscht als König, alles sei ihm untertänig. Ehret, liebet, lobet ihn.
Vielen Dank. Ich habe wieder Unterstützung mitgebracht, haben Sie ja schon gemerkt. Sehr schön, dass der Axel Armbruster und die Doris Schneider wieder dabei sind. Jesus Christus herrscht als König. Ein König herrscht, indem er seinem Volk einen Rahmen absteckt für das Leben im Miteinander, indem er ein Gesetz gibt und auch danach richtet. Am Freitag haben wir in Zeit mit Gott in Psalm 119 gelesen und wurden auf das große Loblied des Wort Gottes, oder der Psalm ist ein Loblied auf das Wort Gottes. Und der Psalmbeter beschreibt darin, wie gut es ist, sich an diesem Wort auszurichten. Wenn wir auf den Geschmack kommen, wird es uns süß wie Honig. Und wir werden seine Gebote lieben. Ich gestehe ein, dass mir manche Worte nicht wie Honig vorkommen. Manche schon, andere nicht. Und an manchen Worten habe ich ordentlich zu kauen. Ich bewege sie immer wieder und sie erscheinen mir als harter Brocken. Sie sind für mich mehr Aufforderung als Einladung. Ich kenne sie zwar gut, diese Brocken, aber die Umsetzung fällt mir gar nicht so leicht. Und für heute habe ich einige solche Brocken ausgesucht. Und ich hoffe, dass wir miteinander zusammen die Süße entdecken, die Einladung. Denn das Gesetz des Herrn ist gerecht und barmherzig. Auslöser, dass ich daran hängen geblieben bin, war so um Himmelfahrt rum ein Abschnitt aus dem Glaubensbekenntnis. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Wir hören aus Offenbarung 20 ein paar Verse.
Nach all diesen Ereignissen fiel mein Blick unvermittelt auf einen großen weißen Thron, auf dem jemand saß, vor dessen Angesicht Himmel und Erde das Weite suchten und nicht mehr gefunden wurden. Mit einem Mal traten alle Toten, hohe und niedrige, vor diesen Thron. Neben verschiedenen anderen Büchern wurde vor allem eines geöffnet: das Buch des Lebens. Und über alle Toten wurde das Urteil auf der Grundlage dessen gefällt, was in den Büchern über ihr Leben stand.
Er wird kommen zu richten. Zwei Dinge sind mir da ganz besonders wichtig geworden. Das Erste, er wird richten. Und zwar gerecht und barmherzig. Und das Zweite, was mir wichtig ist, richten ist nicht unsere Aufgabe. Es ist seine Aufgabe. Zum Ersten, Gott wird gerecht und barmherzig richten. Auch wenn wir es uns gar nicht gut vorstellen können, dass ein Gericht gleichzeitig gerecht und barmherzig sein kann. Kann man nicht nur eins, entweder man ist barmherzig oder man ist gerecht. Um das zu verstehen, ist es gut zu wissen, dass im biblischen Sinn Gerechtigkeit nicht in erster Linie ein juristischer Begriff ist, sondern ein Verhältnis und ein Beziehungsbegriff. Die Bibel bezeugt Gott als gerecht, weil er zu seinem Bund steht. Aus dem Alten Testament wissen wir ja, dass Gott mit verschiedenen Personen und auch mit seinem Volk einen Bund geschlossen hat. Fällt Ihnen ein, mit wem, mit welchen Personen hat Gott einen Bund geschlossen? Mit Abraham? Mit Noah? Mit Mose? Und eben mit dem Volk Gottes. Und er hat gesagt, er wird seinen Bund halten. Und durch Jesus hat er allen Menschen einen neuen Bund angeboten. Der alte Bund hat dem Volk Israel gegolten zunächst. Und er hat die 10 Gebote als Gebot gegeben, wie wir in diesem Bund leben können, miteinander und mit ihm. Und in Jesus hat er einen neuen Bund gestiftet. Wenn wir in diesem Bund, in dieser Beziehung bleiben, sind wir gerecht, gerecht gesprochen. Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff. Albert Frey hat es in einem seiner Lieder so ausgedrückt: Ich stehe mit Gott im Bund. Das ist mein Lebensgrund. Weil ich mit Gott im Bund stehe, habe ich festen Grund unter den Füßen und bin gerecht gesprochen. Gott ist barmherzig und gerecht. Und er richtet auch barmherzig und gerecht. Und er ist treu. Treu und gerecht und gnädig. Das ist doch Honig, oder? Das lassen wir uns doch gern auf der Zunge zergehen. Das entlastet uns, dass wir das wissen dürfen. Also der erste Punkt, das ist der Honig. Der zweite Punkt ist der harte Brocken, mindestens für mich. Nämlich richten ist nicht meine Aufgabe. Ich darf nicht richten. Und doch ertappe ich mich ganz oft dabei. Schneller als ich denken kann, richte ich, habe ich manchmal das Gefühl. Und Jesus sagt uns in der Bergpredigt, dass uns das zur Falle werden kann. Wir hören einen Abschnitt aus Matthäus 7, 1 bis 5.
Verurteilt nicht andere, damit Gott nicht euch verurteilt. Denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen und ihr werdet mit demselben Maß gemessen werden, das ihr bei anderen anlegt. Warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? Wie kannst du zu deinem Bruder oder deiner Schwester sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, wenn du selbst einen ganzen Balken im Auge hast? Scheinheilig bist du. Sieh doch erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du dich um den Splitter in einem anderen Auge kümmern.
Ein harter Brocken, oder? Und dann unterstreicht es Jesus noch mit einem Gleichnis, mit einer Geschichte, die ich, wie ich finde, ganz schön krass ist. Da zeigt er ganz deutlich, was es für Auswirkungen hat, wenn wir richten. Wir hören Matthäus 18, das Gleichnis vom Schalksknecht.
Jesus fuhr fort: Macht euch klar, was es bedeutet, dass Gott angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten. Er handelt dabei wie jener König, der mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man ihm einen Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Der nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn zu verkaufen, auch seine Frau und seine Kinder und seinen ganzen Besitz und den Erlös für die Tilgung der Schulden zu verwenden. Aber der Schuldner warf sich vor ihm nieder und bat: Hab doch Geduld mit mir, ich will dir ja alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm auch noch die ganze Schuld. Kaum draußen traf dieser Mann auf einen Kollegen, der ihm einen geringen Betrag schuldete. Den packte er an der Kehle, würgte ihn und sagte: Gib zurück, was du mir schuldest.
Der Schuldner fiel auf die Knie und bettelte: Hab Geduld mit mir, ich will es dir ja zurückgeben. Aber der Gläubige wollte nichts davon hören, sondern ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld beglichen hätte. Als das seine anderen Kollegen sahen, konnten sie es nicht fassen. Sie liefen zu ihrem Herrn und erzählten ihm, was geschehen war. Er ließ den Mann kommen und sagte: Was bist du für ein böser Mensch? Ich habe dir die ganze Schuld erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du nicht auch Erbarmen haben können mit deinem Kollegen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Dann übergab er ihn voller Zorn den Folterknechten zur Bestrafung, bis er die ganze Schuld zurückgezahlt haben würde.
Eine krasse Geschichte, mit der Jesus uns einen Spiegel vorhält. Und was sehen wir in diesem Spiegel? Wir sehen zunächst eine chancenlose Situation. Nimm vier Ausschnitte aus dieser Geschichte. Die erste ist eine chancenlose Situation. Ein Knecht, der eine wahnsinnig hohe Schuld bei seinem Herrn hatte. Eine Schuld so groß, dass er sie niemals hätte abbezahlen können, selbst wenn er sein ganzes Leben dafür geschuftet hätte. Daher hat der Herr auch Anrecht auf sein Leben, auf das Leben seiner Frau und seiner Kinder und seinen ganzen Besitz. Ein gerechtes Urteil, ein hartes Urteil, aber ein gerechtes Urteil. Ein gerechtes Urteil fordert eine gerechte Strafe. Recht muss Recht bleiben. Doch der Knecht wagt es, sich vor dem Herrn niederzuwerfen und das Unmögliche zu erbitten. Herr, hab Geduld mit mir. Ich will dir alles zurückzahlen. Ich gebe mir Mühe. Ich verspreche es dir. Da hatte der Herr Erbarmen mit seinem Knecht. Der Herr verzichtet auf sein Recht und erlässt ihm die Schuld. Er lässt Gnade vor Recht walten. Was sehen wir als zweites im Spiegel? Einen barmherzigen und gerechten Herrn. Was für ein Herr! Er sieht in diesem hochverschuldeten Knecht einen Menschen und macht ihm ein barmherziges und gerechtes Beziehungsangebot. Er erlässt ihm die Schuld komplett. Der Knecht bekommt nicht, was er verdient hätte oder was das Recht vorschrieb. Was für ein Geschenk, was für ein Glück. Hätte der Knecht nicht ein Fest feiern können? Aus lauter Freude und Erleichterung hätte er seine Frau, seine Kinder und die ganze Welt umarmen können. Eigentlich hätte er die Korken knallen lassen können. Alles, was er verbockt hatte, ist wieder gut. Allen Mist, den er gebaut hatte, einfach gelöscht. Reset-Taste gedrückt. Er hat Erbarmen und Gnade erfahren. Gnade vor Recht. Was für ein Glück. Wohl dem, der solch einen Herrn hat. Wir singen miteinander, mir ist Erbarmung widerfahren.
Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmen deren ich nicht wert, das zähl ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Und rühme die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Und macht euch her, warum geschieht's? Erbarmung ist und weiter nichts. Erbarmung ist und weiter nichts. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen, das rühm ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur Erbarmung nennen, so ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit, und rühme die Barmherzigkeit. Dies lass ich kein Geschöpf mir rauben, dies soll mein einzig Rühmen sein. Auf dieser Barmen will ich glauben und dieses bet ich auch allein. Auf dieses duld ich in der Not, auf dieses hoff ich noch im Tod. Auf dieses hoff ich noch im Tod. Gott, der du reich bist an Erbarmen, reiß dein Erbarmen nicht von mir und führe durch den Tod mich Armen durch meines Heilands Tod zu dir. Da bin ich ewig recht erfreut und rühme die Barmherzigkeit, und rühme die Barmherzigkeit.
Das Lied hätte der singen können, aber er hat's nicht gesungen. Der Knecht bekommt nicht, was er verdient hat, aber er bekommt auch nicht, worum er gebeten hat. Ist Ihnen aufgefallen, worum hat denn der Knecht gebetet? Bitte? Um Geduld, um Aufschub. Er hat gar nicht um Vergebung und Erlass gebetet. Er hat um Aufschub gebeten. Er hätte es wahrscheinlich nicht gewagt, um Erlass zu bitten. Und er kriegt, der Knecht kriegt nicht, was er verdient hätte, und er kriegt auch nicht, worum er gebeten hat. Gott hat ihm nicht Aufschub gewährt. Wir sehen, dass der Knecht einem verhängnisvollen Trugschluss aufsaß. Er hat immer noch gemeint, dass er zurückzahlen müsste. Deshalb kann er sein Glück gar nicht fassen. Er denkt immer noch, dass er der Wiedergutmachung verpflichtet wäre, dass er irgendwann zurückzahlen muss. Und deswegen musste er natürlich irgendwas sammeln, damit er was zurückzahlen konnte. Und so packt er den Nächstbesten, der ihm über den Weg läuft und der eine geringe Schuld bei ihm hat, packt ihm an Kragen und sagt, zahle mir zurück, ich brauche doch was, dass ich auch zurückzahlen kann. Das ist doch nicht zu fassen, oder? Dass der dann hart bleibt. Denn der Knecht tut das Gleiche wie er. Den er am Kragen packt, der fällt auch auf die Knie und sagt, bitte, gib mir Zeit, ich werde es dir auch zurückzahlen, ich verspreche es dir. Aber dem hat er das nicht gewährt. Das ist doch nicht zu fassen. Dass er hart bleibt. Der Vergebung bekommen hat, dem alles erlassen wurde, der fordert vom anderen weiter ein. Er spielt sich zum Richter über den anderen auf. Das ist doch nicht zu fassen. Dass einer, der so viel Güte erfahren hat, so kleinlich sein kann. Wie kann einer, der so viel Barmherzigkeit erlebt hat, so hartherzig, kalt, berechnend und unnachgiebig sein? Wie kann einer, der gerecht und barmherzig gerichtet wurde, die anderen hartherzig richten? Wie kann er nur? Heute Morgen haben wir gelesen, wie kann er nur mit den Sündern essen, sagten die, wer sagte das? Die Pharisäer, die doch so meinten, dass sie es richtig wissen und richtig machen. Die sagen, wie kann er nur? Wie kann ich nur so überheblich über meine Mitschwester urteilen, mich anmaßen, ihre Arbeit oder ihr Tun, ihr Verhalten zu beurteilen und zu richten? Wie kann ich nur meine Logik, das, was mir einleuchtet, meine Meinung für alle anderen zum Maßstab machen und mich aufregen, mich über sie erheben, wenn sie die Dinge anders machen als ich? Wie schnell bin ich dabei, andere in Schubladen zu stecken und sie durch meine schnelle Vorurteile abzustempeln? Wie schnell bin ich dabei, andere nach Äußerlichkeiten zu bewerten, was sie anhaben, wie sie sich verhalten und. Ich kann sehr schnell urteilen, aburteilen, andere schuldig sprechen. Das ist doch unglaublich, oder? Wie ich mich zum Richter aufspiele und meine zu wissen, was rechtens sei. Ja, ich sehe den Splitter in den Augen der anderen sehr schnell und mache mich zum Richter, ohne dass ich mein Balken überhaupt wahrnehme. Und da kamen mir einige Fragen dazu. Kann es sein, dass ich demselben Trugschluss aufgesessen bin wie der Knecht im Gleichnis? Wenn ich mich zum Richter aufspiele, dann zeigt mir, dass ich Gottes Barmherzigkeit nicht für mich in Anspruch genommen habe. Dass ich nicht barmherzig mit mir selber bin und deshalb auch mit anderen nicht barmherzig sein kann. Kann es sein, dass ich nicht verstanden habe, dass mir die Schuld vergeben, erlassen ist? Dass ich meine Schuld wirklich los bin? Ich habe zwar um Vergebung gebeten, ja, aber ich denke immer noch, dass ich was zurückzahlen müsste, dass ich Gott was beweisen müsste, dass ich ihm zeigen müsste, dass ich fehlerlos leben kann, tadellos leben kann. Könnte es sein, dass ich zwar um die Vergebung weiß, aber die Vergebung ist nicht in meinen Gefühlen angekommen? Und ich fühle mich immer noch schuldig. Ich fühle mich immer noch schlecht. Und deshalb überhebe ich mich über andere. Könnte es sein, dass ich mit meinem Balken im Auge gar nicht gut klarkomme? Und dass ich immer meine, besser sein zu müssen, als ich bin. Ja, ich wäre gern besser, als ich bin, das gebe ich zu. Und dann bin ich ganz schnell dabei, mich über die anderen zu erheben. Weil wenn ich mich über die anderen erhebe, dann sind die kleiner als ich. Ja? Und dann fühle ich mich doch gleich schon wieder ein bisschen besser. Da spielen die Gefühle eine ganz wichtige Rolle. Sie beherrschen mich, weil in meinem Gefühl die Vergebung nicht angekommen ist, die Barmherzigkeit nicht angekommen ist. Die Fragen sind schon ein bisschen herausfordernd. Und es ist nicht nur angenehm, sich diesen Fragen zu stellen, aber ich habe gemerkt, dass es wichtig ist. Wenn sich was verändern soll in mir, dass ich nicht mehr richte, dann muss ich diese Fragen klären. Und es ist unbedingt ratsam, das zu klären, denn die vierte Szene, die wir da im Spiegel sehen, aus dem Gleichnis, das ist eine erschreckende Konsequenz. Er wird den Folterknechten preisgegeben. Und da habe ich nochmal eine Frage. Kann es sein, dass die Folterknechte nicht erst in der Ewigkeit aktiv werden, sondern schon jetzt und hier aktiv sind? Und dass Folterknechte mich quälen, und mich zum hartherzigen Richter machen? Ich befasse mich mit diesem Text jetzt schon einige Wochen. Und ich muss sagen, ich erschrecke, wie oft ich richte, wie schnell ich richte. Und ich merke auch, wie negativ sich das Richten auswirkt. Negativ im Kollegenkreis, negativ in der Familie, zerstörerisch in den Beziehungen, in Familien, Gemeinschaften. Das Richten zerstört Gemeinschaft. Ein harter Brocken. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Denn wir wollen ja nicht die Konsequenz erleben, die Jesus beschreibt, oder? Und in dem Zusammenhang ist mir eins nochmal deutlich geworden. Dass Jesus vor seiner Festnahme für die Jünger betet, ganz inniglich betet er um Einheit. Hören wir das gerade noch? Aus Johannes 16.
Ich bete für die Menschen, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir. Ich bleibe nicht länger in der Welt, aber sie bleiben in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in der Gemeinschaft mit dir. Dann gehören sie zusammen, dann sind sie eins, so wie wir untrennbar eins sind. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in deiner göttlichen Gegenwart beschützt und bewahrt. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, aber sie vor dem Bösen in Schutz zu nehmen. Ich wünsche mir so sehr, dass sie untereinander eins sind, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. Sie sollen eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Die gleiche Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich auch ihnen anvertraut, damit sie genauso geeint und miteinander verbunden sind, wie wir es sind.
Jesus ist die Einheit ganz wichtig. Das hat er kurz vor seiner Festnahme gebetet. Und er wusste ja schon, was das für ein Haufen ist. Wie die nachher übereinander herfallen werden wahrscheinlich. Wie die sich zerstreiten werden. Und deswegen bittet er darum inniglich. Und wie ist es bei uns? Wie schwer ist es? Fast unmöglich, Einheit zu leben. Die Corona-Pandemie, die hat es vollends auf die Spitze getrieben. Was vorher im Untergrund schon schwelte, wird jetzt ganz deutlich. Jetzt gibt es keine Einheit mehr. Aber das ist doch nicht erst durch Corona gekommen. Wir waren doch schon vorher uneins in vielem. Und ich habe mich schon so oft gefragt, wie geht denn das überhaupt, eins sein? Wisst ihr, in so einer Schwesternschaft mit so vielen Schwestern, in einer Gemeinde und wahrscheinlich ist es ja schon in einer Familie schwierig. Wie geht denn eins sein? Was heißt denn eins sein? Heißt eins sein, wir sind alle gleicher Meinung und sagen zu allem, ja, so ist es. Das hätten wir gern, dass es immer nach unserem Kopf geht. Aber das hätte halt jeder gern. Und wenn es 5 sind schon, dann wird es spannend. Und wenn es 200 sind, wird es noch spannender. Was heißt eins sein? Ich habe gedacht, dass es ganz viel mit dem Richten zusammenhängt. Eins sein, also wenn ich nicht richte, was tue ich dann? Was ist denn das Gegenteil von nicht richten, habe ich mir überlegt. Annehmen. Ach ja, das fällt mir ja ganz leicht, gell? Annehmen. Ja, das weiß ich theoretisch. Aber praktisch umsetzen, wie geht das denn? Ich habe mir, das muss ich noch dazwischen schieben, ich habe gedacht, nicht richten, das ist, ich will das als Honig sehen, als eine Erlaubnis. Ich muss nicht richten, ich muss das nicht bewerten, was der andere sagt. Ich muss das nicht bewerten, wie der andere arbeitet. Ich muss das nicht bewerten, wie der andere die Küche verlässt. Oder das Bad. Oder was auch immer. Ich muss es nicht bewerten. Ich habe mir eine Erlaubnis geschrieben oder eine Karte in die Tasche gesteckt, damit ich es wieder weiß, mich wieder erinnere. Nicht richten. Ich richte nicht. Eine Erlaubnis. So, mit der Karte laufe ich jetzt seit einer Woche in der Tasche rum. Und ich glaube, das hätte ich fertig gekriegt. Nein, dadurch merke ich erst, wie oft ich richte. Und dann habe ich auch gemerkt, es gibt sie, also was heißt denn das Gegenteil, annehmen, stehen lassen. Ich sage einfach nichts dazu, egal wie die Küche aussieht, egal wie das Bad aussieht, ich sage einfach nichts dazu. Aber geht es? Das geht nicht wirklich. Irgendwann platzt uns dann der Kragen. Das geht nicht wirklich. Aber wie kommen wir denn dann dahin? Wenn ich nicht richten will, es aber auch nicht so lassen kann, wie es ist, was muss ich dann tun? Das habe ich nicht verstanden. Okay, dann machen Sie das mal eine Weile. Dann will ich sehr, wie gut es Ihnen dann geht, wenn Sie es immer selber machen. Bitte?
Auseinandersetzen. Reden.
Genau. Die Mitte wäre, ich muss mich auseinandersetzen. Ich muss mit dem anderen reden. Du, dann ist die Frage, wie rede ich denn? Also in der Küche, da sieht es ja mal wieder saumäßig aus oder so. Ja, das wäre das eine. Bitte? Normal reden miteinander, ja. Aber ich habe gemerkt, es geht nicht immer so gut, normal reden. Aber auseinandersetzen heißt, ich sage in einer guten Weise das, was mein Teil ist. Oder was noch hilfreicher wäre, den anderen zu fragen. Du, was hast denn du dir dabei gedacht, als du die Küche so verlassen hast? Oder was ist denn dein Ziel damit, wenn du das immer da liegen lässt oder da hinlegst? Was ist denn dir da wichtig dabei? Auseinandersetzen. Ich kann Ihnen das auch nicht so einfach sagen, wie es geht. Das müssen wir einfach ausprobieren. In einer guten Weise, ohne Aggression, sich auseinanderzusetzen. Anstatt zu richten. Nicht richten. Ja?
Meine Mutter ist von New York gestorben. Wir sind 5 Geschwister. Wir sind alle fromm. Aber das heißt nicht, dass es ein Selbstläufer ist, nur mit dem Erben umgeht. Und wir haben uns jetzt vor 3 Wochen getroffen und ich habe gedacht, es geht nicht gut. Und wir haben es geschafft. Und wir haben genau das gemacht. Wir haben erst mal zugehört und haben gesagt, wie ist es eigentlich damals gelaufen? Da Dann haben wir festgestellt, dass wir vieles nicht wussten voneinander. Wir haben zugehört. Und dann war der zweite Punkt, ja, wie sieht es denn sachlich aus? Und dann haben wir gesagt, nicht wer will was, sondern wer wünscht sich was und wofür ist ihm das wichtig? Und wir haben das geschafft und es war ein Wunder. Und es ist nicht einfach, aber es geht.
Danke. Das braucht Mut. Mut, weil ich muss mich erstmal mit mir selber auch auseinandersetzen. Richten, das läuft mir ganz flott über die Zunge und schießt mir ganz flott durch die Gedanken. Da muss ich mich überhaupt nicht anstrengen. Aber fürs andere, mit dem anderen reden, dem anderen zuhören, den anderen fragen, was ist denn dir dabei wichtig, was wäre denn dein Ziel damit? Das braucht Mut. Das braucht gegenseitiger Respekt. Und es braucht, dass wir barmherzig sind. Und gerecht. Was heißt denn da gerecht? Dass wir uns nicht aus der Beziehung entlassen. Dass wir uns nicht aus der Beziehung wegstehlen. Und wenn ich richte, überhebe ich mich über den anderen. Da stehle ich mich im Grund aus der Beziehung weg. Da lasse ich mich nicht wirklich auf Beziehung ein. Gerecht und barmherzig auseinandersetzen mit Respekt. Ich glaube, so kann eins sein möglich werden. Wenn wir wissen, dass wir Barmherzigkeit erfahren haben, dass wir gerecht gemacht sind, dann können wir, und es wirklich auch in unserem Gefühl angekommen ist und ich mich nicht immer noch schuldig fühle, ungerecht behandelt fühle, dann kann ich gerecht und barmherzig mich mit den anderen auseinandersetzen. Dann kann Einheit geschehen. Und es wünscht sich Jesus. Es war ihm so ein Herzensanliegen, kurz bevor er sterben musste. Das wäre doch ein gutes Miteinander. Nicht richten, entlastet. Nicht richten schafft Freiräume. Nicht richten schafft Beziehungen und bringt Beziehungen in Ordnung. Ist das nicht Honig? Ist eine Einladung. Und ich wünsche mir, dass wir alle diese Süße und diesen Honig von diesen Worten entdecken und schmecken. Und ich bitte Gott um Gnade, dass er uns im Alltag dazu Hilfe schenkt. Und dann können wir nämlich auch von Herzen singen, gut, dass wir einander haben.
Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freude, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Keiner, der nur immer redet, keiner, der nur immer hört. Jedes Schweigen, jedes Hören, jedes Wort hat seinen Wert. Keiner widerspricht nur immer, keiner passt sich immer an. Und wir lernen, wie man streiten und sich dennoch lieben kann.
Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freude, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Keiner, der nur immer jubelt, keiner, der nur immer weint. Oft schon hat uns Gott in unserer Freude, unserem Schmerz vereint. Keiner trägt nur immer andere, keiner ist nur immer Last. Jedem wurde schon geholfen, jeder hat schon angefasst. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freude, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Keiner ist nur immer schwach und keiner hat für alles Kraft. Jeder kann mit Gottes Gaben das tun, was kein anderer schafft. Keiner, der noch alles braucht und keiner, der schon alles hat. Jeder lebt von allen anderen, jeder macht die anderen satt. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freude, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und dass Gott, von dem wir reden, in unserer Mitte ist.
Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben als Orientierung. Und du gibst uns dein Wort als Hilfe zum Leben. Du lädst uns ein, danach zu leben, weil es gut ist, so zu leben. Und manchmal erkennen wir die Süße deines Wortes. Und manchmal ist es für uns ein harter Brocken. Hilf uns, dass wir nicht aufgeben, wenn es uns zu hart erscheint, dass wir dranbleiben und erforschen und suchen, wie du das meinst, welche Hilfe du uns dazu gibst, um damit leben zu können. Und ich danke dir, dass du gnädig, barmherzig und gerecht bist und dass du als der mit uns durch diese Woche gehst, als der Gnädige, der Barmherzige und der Gerechte, dass du uns immer wieder daran erinnerst und dass das in unserem Herzen ankommt, damit auch wir mit anderen barmherzig und gnädig verfahren können und miteinander leben können. Wir wollen um deine Hilfe, um deine Kraft bitten, dass wir den Mut haben, uns mit uns selbst und mit den anderen auseinanderzusetzen und zur Einheit zu finden. Und wir bitten um deinen Segen darum. Amen. Jetzt singen wir noch ein Lied, aber noch eine Abkündigung dazwischen, die habe ich vorhin vergessen. Wir sind ja hier in einer, wie nennt man das, Interimslösung oder in der Kirche, weil das Zelthaus renoviert wird. Am 25. September um 14 Uhr werden wir in einer etwas ausgiebigeren Bibelstunde die Einweihungsfeier des Zelthauses feiern und die Renovierung feiern. Herzliche Einladung dazu, dann natürlich im Zelthaus. Draußen liegen Einladungen dazu. Sie können es sich gleich mitnehmen und in den Kalender schreiben, dass Sie es nicht vergessen. Gut, jetzt singen wir noch. Das ist gut, dass wir an seiner Hand gehen dürfen, auch mit diesen Aufgaben, die jetzt vor uns liegen.
Nun aufwärts vor den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Vergesset, was da hinten liegt und euren Weg beschwert. Was ewig euer Herz vergnügt, ist wohl des Opfers wert. Und was euch noch gefangen hält, o werft es von euch ab. Begraben sei die ganze Welt für euch in Christi Grab. So steigt ihr frei mit ihm hinan zu lichten Himmelshöhen. Er uns voraus, er bricht uns Bahn und will uns widerstehen. Drum aufwärts vor den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit.
Ich darf Ihnen noch das Segen mitgeben, wenn Sie sich dazu erheben möchten. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig beim Nichtrichten. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen und eine gute Woche. Zum Lila-Zettel in der Tasche.